Zugesagt, dass die Hilfs...
So, am Mikrofon Felicia Herrschaft. Das im Hintergrund, das war jetzt gerade Cassie Milliken, Songs on Love and War. Wir werden jetzt eine Sendung zur zeitgenössischen Kunst hier spielen, und zwar ein Interview mit Isabel Graf. Isabel Graf ist seit 1990 Herausgeberin der Zeitschrift Texte zu Kunst und hat eine Professur für Kunsttheorie an der Städelschule hier in Frankfurt und ist schon mit zahlreichen Aufsätzen hervorgetreten und kann auch als profilierte Vertreterin der feministischen Kunstwissenschaft gelten. Wir sprechen in dem Interview über die bessere Hälfte, Künstlerin des 20. und 21. Jahrhunderts. Eine Publikation, in der sich Isabel Graf damit auseinandersetzt, wie man von Simone de Beauvoir das andere Geschlecht heutzutage diese Linie fortsetzen kann, mit einem sehr ironischen Zugriff darauf, was es dann heißt, die bessere Hälfte zu sein. Und zwar ist dieses Buch, Die bessere Hälfte, in drei Kapiteln strukturiert, eine Untersuchung zu Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts, das europäische und amerikanische Künstlerinnen abdeckt, angefangen bei Alain Sturtevant, Merit Oppenheim, Alain de Kooning, Sherry Liewein, Hanne Darboven, Bridget Riley, Katharina Sieverding, Rosemarie Trockel, Isa Gensken, Marisol Escobar, Jutta Köter, René Green, Andrea Fraser. Ja, dieses Buch setzt mit einem Paradox ein. Es behandelt ausschließlich Künstlerinnen und beschwört damit jenes Differenzdenken herauf, das es im Grunde bekämpft. Das heißt, viele dieser Arbeiten zeichnen sich durch Aneignung aus, indem wie Aneignung geschaffen werden ist, damit natürlich auch die Frage nach Anerkennung dieser Aneignung verbunden. Zur Aneignung kann gesagt werden, dass dieser aneignende Bezug auf eine Vorlage mit dem Anspruch verbunden sein kann, sich an die Stelle dieser Vorlage zu setzen, wo eben als Beispiel die Künstlerin Andrea Fraser genannt werden kann, die als Martin Kippenberger eine Performance macht und somit den Anspruch erhebt, selber auf die Position Martin Kippenbergers sich sozusagen zu setzen. Zugleich geht mit Aneignung aber auch die Möglichkeit her, das Angeeignete und die ihm inhärente Bedeutung zu verschieben, auszuhöhlen, zu verändern. Beispiel wäre dann eben auch die Künstlerin Cosima Bonin und dann die Art und Weise, wie sich sanktioniertes Material, formale Vorlagen dann in den Arbeiten aneignet und sie zugleich dann in einer Weise aufweicht und verschiebt, die ihnen dann eine andere Bedeutung gibt. Die Frage, die sich da eben angeschlossen hat, war tatsächlich, was es auch heißt, dass mit dieser Form der Aneignung Zugehörigkeit zu künstlerischen Gemeinschaften thematisiert wird. Und in dem wird es jetzt im Folgenden, um das wird es sozusagen jetzt im folgenden Gespräch gehen. Relativ an und ich werde auch nicht unterbrechen und mich interessiert tatsächlich, wie ist es dazu gekommen, 1990 eben Texte zur Kunst zu gründen, zusammen mit Stefan Germer und wie ist es sozusagen dazu gekommen, sich, dass du dich mit Kunst so beschäftigt hast und hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, es gibt hier in der besseren Hälfte ein Beispiel von Eva Hesse, wo es darum geht, sich sozusagen künstlerischen Gemeinschaften, also zugehörig zu fühlen. Ist diese Art von Text zur Kunst dann zu gründen möglicherweise auch so eine Form von Aneignungsstrategie gewesen? Aber wie gesagt, wie hat das sozusagen angefangen?
Also es ist natürlich immer schwer im Nachhinein sozusagen die Wahrheit über die Beweggründe herauszufinden. Also alles, was ich jetzt sage, kommt einer retrospektiven Verklärung gleich.
Ja.
Und es ist deshalb also nicht unbedingt jetzt so gewesen. Aber wenn ich das jetzt rekonstruieren müsste, würde ich sagen, dass ich eigentlich Politik studiert habe, politische Wissenschaften in Paris und eigentlich auch mich immer als jemand gesehen habe, der dann in die Politik gehen würde.
Und ist
das ist wiederum eine längere Geschichte, weil ich als Kind für den NDR in Hamburg Kinderfunk gemacht habe. Und was jetzt in diesem Zusammenhang besonders lustig ist, weil wir hier auch wieder Radio machen. Und das sehr lange, also irgendwie von meinem 10. bis zum 16. Lebensjahr. Und damals schon auch viele Interviews gemacht habe, moderiert habe und eben journalistisch gearbeitet habe und mich einfach genuin für Politik interessiert habe. Also Politik war wirklich mein Feld. Zugleich war das Milieu, das mich faszinierte und interessierte, immer eher das so dessen, was man damals Subkultur nannte, und das war so das Kunst- und Musikmilieu in Hamburg. Also das war zu Zeiten von Punk und New Wave. Und das habe ich irgendwie auch ein bisschen verfolgt und damit hatte ich auch was zu tun. Und das waren so die zwei Hintergründe und dann bin ich nach Paris gegangen, habe Politik studiert am Institut des Sciences Politiques und dann sehr bald festgestellt, dass mir einerseits dieses Studium zu zu konservativ, zu sehr in traditionellen Bahnen verlaufend erschien. Vor allem aber die Kommilitonen, mit denen ich sehr wenig anfangen konnte, die also sehr nur aufs Reüssieren, so erschien es mir damals, bedacht waren und keinerlei kritischen Fragen stellten. Mhm. Und ich dann also in Paris schon eigentlich immer mehr hineinrutschte wieder in ein anderes Milieu, das eben eher das der Kunstwelt war und Ausstellungen anguckte und mich mit Mode befasste und zu Konzerten ging und wie so ein etwas zwiegespaltenes Leben führte tagsüber in der Bibliothek dieses Instituts und nachts war ich halt unterwegs und guckte mir alles an und dann fiel mir zufällig eine Ausgabe der Zeitschrift Wolkenkratzer Art Journal in die Hände. Die hatte mir, glaube ich, jemand mitgebracht. Das war eine der ersten Ausgaben und ich war damals auch so das, was man vielleicht überzogen selbstbewusst nennen könnte. Auf jeden Fall guckte ich mir das an und dachte, das könnte man ja viel besser machen. Und habe dann da angerufen und hatte irgendwie eine Idee, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es Jean-Paul Gaultier interviewen oder sowas in der Art. Ich habe denen jedenfalls so ein paar Ideen unterbreitet, was man machen könnte. Und ich hatte dann auch gleich den damaligen Herausgeber Roman Sukup am Apparat, der mich also sofort ermutigte, das zu tun und diese Dinge zu schreiben. Und dann habe ich noch so im Schnellverfahren Schreibmaschine gelernt, um dann wirklich das schnell tippen zu können. Das war also auch noch vor dem Computer und habe aus Paris dann für die sozusagen als Korrespondentin gearbeitet. Und die Themen waren, es waren kulturelle Themen, aber es waren auch Kunstthemen. Ja. Und so ging das dann weiter. Dann haben die mich nach Frankfurt eingeladen, beziehungsweise zur Kölner Kunstmesse, damit ich ein Interview mit Kippenberger mache. Und Kippenberger Öhlen Büttner, das kannte ich aus Hamburg und das fand ich auch immer gut. Und das war eigentlich die einzige so Gegenwartskunst, mit der ich mich beschäftigt hatte. Und so nahm es seinen Lauf. Dann habe ich irgendwann mein Studium abgebrochen und bin nach Frankfurt gegangen, um in der Redaktion für Wolkenkratzer Art Journal zu arbeiten. Und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich da keineswegs machen konnte, was ich wollte und dass ich mich mit den Herausgebern auch nicht so gut verstand und dass ich eine ganz andere Idee von Diskussion hatte, von Strenge, von Text, als das, was in dieser Zeitschrift passierte. Und bin dann auch aus privaten Gründen, weil ich mich dann in jemanden verliebt habe, der sich in New York befand, habe dann wieder die Zelte abgebrochen und bin nach New York gegangen und habe dann in New York sozusagen amateurhaft, self-made studiert, also mich in all die Vorlesungen reingesetzt der Kunsthistorikerinnen und Theoretikerinnen, die mich damals interessiert haben, immer unter dem Vorwand, ich müsse darüber einen Text schreiben, was auch stimmte, aber trotzdem war das auch zugleich ein Vorwand, um sozusagen dieses etwas ungewöhnliche Patchwork-Studium machen zu können. Und habe dann aber schon in New York, während ich sehr viel, ich habe in New York dann sehr, sehr viel gelesen, alles nachgeholt, was es nachzuholen gab an theoretischer Auseinandersetzung, mit der ich zuvor überhaupt nicht vertraut war. Ich hatte, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von Kunstgeschichte. Also mein Zugriff auf die Kunst war damals auch einer, den man nach gerade als respektlos beschreiben könnte. Und mich haben eigentlich immer eher soziologische Fragen interessiert, rezeptionstheoretische Fragen. Also mich hat die Ebene des Kunstwerks selbst einfach relativ kalt gelassen, zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch. Und dann habe ich sehr viel gelesen und stieß dann eben auf die Zeitschrift Oktober. Und dann wurde mir sehr schnell klar, weil ich auch zeitgleich von Michael Kreber die Zeitschrift Interfunktionen in die Hand gedrückt bekam. Das war diese Kölner Kunstzeitschrift. Genau, so lange kennen wir uns. Und dann war mir klar, ich möchte eigentlich was machen, was die Schnittmenge aus beiden ist. Ich möchte was machen, was nicht diese Lifestyle-Orientierung hat wie Wolkenkratzer Art Journal, weil mich das nicht interessiert. Ich möchte aber auch nicht eine rein akademische Publikation machen. Es soll aber auch keine Künstlerzeitschrift werden. Es muss sozusagen etwas dazwischen sein. Also eine Zeitschrift, der es in erster Linie um theoretische Auseinandersetzungen geht, die aber keine Angst hat vor Popkultur und die in die auch Interviewpraktiken Eingang finden, in der es auch nicht nur um Kunst, sondern auch um Kultur im weiteren Sinne geht und so weiter. Das war damals aber noch so sehr diffus, wie das genau aussehen würde, aber was klarer war, ich möchte meine eigene Zeitschrift machen, weil ich möchte sozusagen mich nicht da nach jemand anderem richten müssen. Und es gibt diesen Bedarf und es gibt in Deutschland, zu dem Zeitpunkt waren die Texte von Clement Greenberg, also dem maßgeblichen amerikanischen Kunstkritiker, noch gar nicht übersetzt. In Deutschland gab es überhaupt keine systematische Kunstdiskussion, also das war Ende der 80er Jahre. Da gab es subjektivistisches Schreiben unterschiedlicher Kritiker, aber es gab überhaupt keine systematische Auseinandersetzung mit Kunst. Und das wollte ich halt irgendwie durchsetzen und zugleich aber offener sein, als es Oktober war, und auch vor allen Dingen dann eine Zeitschrift machen, die sich auch im Markt verortet, die die Künstler als gleichberechtigte Produzenten anerkennt, die der Tatsache Rechnung trägt, dass Künstler natürlich auch schreiben. Mhm. Und ja, und dann die letzte Station der Geschichte, so wie ich sie jetzt darstelle, war dann die, dass mir der Kunsthistoriker Benjamin Buchloh in New York, als ich ihm von meinem Projekt erzählte, sagte, es gäbe eine Person in Deutschland, die ich unbedingt kontaktieren müsste, die auf meiner Linie sei, mit der ich mich bestimmt gut verstehen würde, und zwar Stefan Germer, der damals in Köln lebte und seine Doktorarbeit schrieb. Und ich hatte damals auch vor, zu dem Zeitpunkt nach Köln zu ziehen, habe die Nummer dann per Auskunft ausfindig gemacht, ihn angerufen, und wir haben uns getroffen, und innerhalb von 3 Stunden waren die ersten 3 Nummern konzipiert und war klar, dass wir das machen. So war das. Also wir haben uns fantastisch verstanden, hatten dieselben sozusagen Lektüreerfahrungen, haben uns auch beide als Linke begriffen. Das ist auch noch ganz wichtig, dass wir auch einen politischen Einsatz mit dieser Kunstzeitschrift verbanden. Und an der Politizität von Kunst interessiert waren. Damals hätten wir es anders formuliert. Damals haben wir einfach gesagt, Kunst ist politisch und hat eine gesellschaftliche Funktion. Also die Gefahr des Reduktionismus, die in einer solchen Behauptung mitschwingt, war uns damals noch nicht so bewusst. Und es ging auch vor allem darum, sich gegen das zu stellen, was wir als völlig haltloses Geschwafel um uns herum wahrnahmen. Wir waren sehr, sehr streng und haben auch beschlossen, eine Anzahl von Texten aus dem angloamerikanischen Raum zu übersetzen. Also wir waren uns einfach vollkommen einig, was das betraf, was zu tun war. Also es war klar, was zu tun ist, und das muss getan werden, und wir werden es tun. Und dann dauerte es noch ein Jahr, bis die Finanzierung stand, und dann haben wir angefangen. So war das.
Mhm. Ja, also eine Kunstzeitung, in dem so ein Magazin über diese lange Zeit überhaupt am Laufen zu halten, da ist die Finanzierung wahrscheinlich immer noch ein sehr wichtiges Thema.
Ja, das ist immer prekär, und wir müssen uns immer wieder was einfallen lassen und uns Aktionen überlegen oder eine neue Edition versuchen zu kriegen, die gut läuft. Also es ist nie so, dass man sich zurücklehnen könnte. Das stimmt sicherlich, aber daran habe ich mich eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, gewöhnt. Ja. Von daher ist es dann doch entspannt. Also wenn man das seit jetzt nunmehr 14 Jahren macht und die ein oder andere Durststrecke überstanden hat und es auch immer wieder so aussah, als würde es nicht weitergehen, dann ist man irgendwann gelassen und weiß, dass einem schon wieder was einfallen wird.
Ja.
Also deswegen ist das eigentlich nicht so das, was bei mir im Vordergrund steht. Das ist sozusagen die Business-Seite. Man wird mit Text und Zukunft nie richtig Geld machen können. Wobei ich selber es schon toll finde, wenn sozusagen der potenzielle Interessentenkreis, von dem ich ausgehe, dass er existiert, auch von uns wüsste. Also wir haben zum Beispiel ja gar keine Möglichkeit, jetzt sehr viel Marketing zu machen. Was ich manchmal ärgerlich finde, weil ich denke, es gäbe viele Leute, wenn die wüssten, dass es diese Zeitschrift gibt, würden sie sie abonnieren. Aber sie wissen es einfach nicht, weil wir eben nicht so toll sind in Sachen Vertrieb. Und also mir ist es eigentlich immer ein Anliegen gewesen, dass es keine Insider-Zeitschrift ist.
Mhm.
Und dass sie sozusagen über den engen Kreis der Initiierten hinausgeht. Das tut sie, glaube ich, punktuell mittlerweile auch. Zugleich könnte es immer noch besser sein. Also ich denke immer wieder, dass es toll wäre, mehr Leute zu erreichen. Und vor allen Dingen wäre es auch toll, wenn der ein oder andere seine Klischee-Vorstellung über Texte zur Kunst aufgibt. Es gibt ja immer noch das Klischee, das sei eine dröge, theoretizistische Angelegenheit, wo man nichts versteht oder so. Und erstens war es nie so, und zweitens haben sich natürlich die Texte und die Schreibweisen extrem geändert, und die Art und Weise, wie die Zeitschrift aufgemacht ist, könnte man im Vergleich zum Anfang als populistisch beschreiben. Also, aber das wird nicht wahrgenommen. Andererseits profitieren wir natürlich auch von diesem Stereotyp, dass wir so unabdingbar streng seien, weil das scheint auch irgendwie dann zumindest Respekt zu verschaffen in gewissen Kreisen oder auch Ablehnung, was ja oftmals gar nicht so weit voneinander entfernt liegt. Und das ist auch wichtig, denke ich. Aber ich fände es schon toll, wenn man, also wenn die Zeitschrift dort noch in einer anderen Weise zirkulieren würde, als sie es jetzt tut. Also das ist auch schon nach wie vor mein Ziel. Ich weiß aber auch, dass man die Dinge in diesem Bereich nicht forcieren kann. Man, das ergibt sich. Das ist meine Erfahrung. Man kann nicht unglaublich powern und dann geht die Rechnung auf. Man kann höchstens die Dinge machen, die einen interessieren, die Fragestellung so aufbereiten, wie sie einem angemessen erscheint und dann hoffen, wie zum Beispiel jetzt bei dem Erziehungsheft mit dem Nicole Kidman-Cover, das ist jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Das sind so Sachen, dann funktioniert es, aber auch, weil man selbst Spaß dran hat. Aber ich setze mich nicht hin und überlege, wie kriege ich jetzt mehr Abonnenten. Das, so funktioniert es irgendwie nicht.
Ja, klar. Jetzt war das ja schon eine relativ große Linie, also im Sinne von, vielleicht nochmal, was heißt es, also der Wunsch, Teil einer künstlerisch relevanten Gemeinschaft zu sein, also wie das in Bezug auf die bessere Hälfte ja beschrieben wird, dann anhand der Ausnahmefrauen. Nochmal im Vergleich, diese künstlerische Position oder die Art und Weise, wie dann sozusagen eine Repräsentation auch für Kunst oder auch ein theoretischer Zugang zur Kunst geschaffen wird in einer Zeitung. Hat das dann auch etwas mit dem Aneignungsthema zu tun, wie es eben bei den Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts zu beobachten?
Also es hat jetzt schon viele Interviews gegeben, wo ich jetzt viel zugespitzter noch gefragt worden bin, ob ich nicht eigentlich von mir rede in dem Buch, also von wegen Aneignung betreiben und als Ausnahmefrau rezipiert werden.
Das ist ja schon
ja, und ich denke,
was Aneignung ist bei Künstlern und dem, was Zugehörigkeit.
Ja, wobei der Aneignungsimpuls ist natürlich auch bei jemandem, der sich bestimmte Dinge aussucht und dann über sie schreibt oder eine bestimmte Setzung macht, durchaus auch vorhanden. Aber ich glaube, es war nicht so, dass ich Teil von irgendetwas sein wollte, weil, um ehrlich zu sein, habe ich mich als Produzentin begriffen und ich war Teil von etwas. Also ich wollte jetzt nicht irgendwohin unbedingt durch die Zeitschrift, sondern ich war involviert in Auseinandersetzungen, in ein Milieu und hatte ohnehin diese Diskussion und begriff mich als gleichberechtigte Produzentin und keineswegs irgendwie als jetzt Vermittlerin dessen, was da getan wird, sondern als jemand, der auch produziert, der sich auch verortet und der bestimmte Setzungen macht und was will und konkurriert und was noch alles, wie die anderen eben auch. Und das Texte zur Kunst war sozusagen das, was war einerseits natürlich ein Forum, das wir uns und anderen geschaffen haben. Andererseits war Texte zur Kunst aber auch das, was sozusagen etwas erst herstellte. Also die Gemeinschaft, von der man jetzt reden könnte, ist vielleicht die Texte zur Kunst geschaffen hat oder die durch Texte zur Kunst erst überhaupt möglich wurde. Und zugleich haben wir sozusagen die Auseinandersetzungen, die ohnehin liefen, versucht in dieser Form nochmal zu kanalisieren oder zu forcieren oder zuzuspitzen. Aber es ging nie darum, sei es jetzt irgendwo hinzuwollen oder irgendwas abzubilden, sondern es ging um eine kulturelle Produktion, die man als eigentlich auch eine Form von künstlerischer Produktion, ohne jetzt, dass ich mir anmaßen würde, Künstlerin zu sein. Aber ich glaube, dass das Verfahren nicht unähnliches ist und dass da die Unterschiede gar nicht so groß sind. Und die Unterschiede wurden auch als solche gar nicht so angesehen. Also jeder trug seinen Teil zu etwas bei und also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hätte hinwollen, aber ich war sehr zufrieden da, wo ich war.
Ja. Yeah.
Und
okay, ja, das ist natürlich dann das, was ja auch an vielen Beispielen hier beschrieben wird, dass Hanne Darboven oder so, also dass sie eigentlich schon ihre Konzepte haben, an denen sie arbeiten. Und dann ist der Austausch einfach nur noch notwendig, möglicherweise. Es ist aber nicht notwendig, dass man tatsächlich nur Teil des Künstlers. Worin unterscheidet sich dann eigentlich künstlerische Aneignung von Künstlerinnen? Also wodurch wurde diese Form, wenn man bei Sturtebauen und so weiter anfängt, wodurch wurde künstlerische Aneignung notwendig innerhalb des, sagen wir mal, Kunstbetriebs? Hat es mit den Veränderungen des Kunstmarkts auch zu tun?
Was ja, künstlerische Aneignung hat es immer gegeben. Und ich glaube, man kann jetzt auch nicht sozusagen einen Grund nennen, aus dem heraus künstlerische Aneignung für Künstlerin notwendig wurde. Das Einzige, was ich mit dem Buch sage, ist, dass ich sage, der Aneignungsimpuls, den gibt es natürlich generell und Kunst ohne Aneignung ist nicht vorstellbar und Kunst ist in gewisser Weise nicht nur, aber immer auch eine Aneignungsbeziehung. Interessant ist eben nur festzustellen, dass Künstlerinnen in dem Moment, wo es eine Kunstbewegung oder eine künstlerische Praxis gibt, die sich in hohem Maße über Aneignung auszeichnet, nämlich die Appropriation Art. In dem Moment, wo dem so ist, finden wir sehr viele Künstlerinnen. Und wir finden generell in all den künstlerischen Verfahren, die sehr stark von Aneignung geprägt sind, eine hohe Anzahl von Künstlerinnen. Und warum das so ist, darüber habe ich ja auch nur versucht sozusagen zu spekulieren, weil ich erstens denke, dass sozusagen Aneignung als legitime künstlerische Form des Zugriffs für Künstlerinnen noch nicht so lange selbstverständlich ist, dass sie deshalb sozusagen umso mehr Grund haben, sich in den Feldern aufzuhalten, wo Aneignung zu einer legitimen Praxis wird. Und ich glaube, dass, wobei man umgekehrt natürlich auch sagen könnte, dass männliche Künstler jetzt bedingt durch ödipale Rivalitäten, die ja die Kunstgeschichte sozusagen durchziehen, auch einen hohen Aneignungseinsatz haben. Also wenn man an all die Künstler denkt, die sich ein Vorbild angeeignet haben, um es dann zu übertrumpfen oder zu annullieren oder zu kommentieren oder wie auch immer. Wenn man an all die künstlerischen Arbeiten denkt, die mit Paraphrase, Zitat und so weiter zu tun hat, dann wird man feststellen, dass es auch für männliche Künstler viel Grund gibt, anzueignen. Aber mich hat in erster Linie das Aneignungsmotiv als etwas interessiert, von dem ich eben glaube, dass es für Künstlerinnen aufgrund einer Geschichte ihrer Platzierung in der Kunstgeschichte, dass deshalb Aneignung für Künstlerinnen von existenzieller Bedeutung ist und sehr viel verspricht und verheißt. Und aus diesem Grund glaube ich, dass man sie immer da in hoher Anzahl findet, wo Aneignung zu einer legitimen künstlerischen Praxis wird, also in den künstlerischen Bewegungen, wo Aneignung eine große Rolle spielt. Also das war eigentlich nur die These. Und jetzt, was der Unterschied zwischen künstlerischer und meiner Aneignung ist, war das die Frage? Nein.
Ja, dann im Verhältnis zu dem, wie sich der Markt verändert hat, weil in den kunsthistorischen Kanon kann man schon sagen, sind Künstlerinnen in der Zwischenzeit ja tatsächlich auch eingekehrt, auch wenn das zum Teil Thema war, dann der künstlerischen Aneignungsstrategie, das zu thematisieren. Mhm. Ist die Frage, ob das wird zum Teil ja auch angedeutet, dass es tatsächlich mit Veränderungen jetzt auch aktuell Artform 2, also dass es dann da eigentlich dazu kommt, dass man sich die Künstlerinnen zuraunt. Mhm. Und auch das interessant ist tatsächlich, wie Isa Genskin jetzt geehrt wird. Es kann auch sein, dass sie bald eben nicht mehr, auch wenn sie die Frau von Gerhard Richter gewesen ist, kann es genauso gut sein, dass sie demnächst ihn in den Schatten stellt.
Naja, also, ist ja schon so.
Genau so. Und daher geht es gar nicht mehr darum, dass Frauen oder Künstlerinnen da im Schatten stehen. Also ich denke, der Begriff, der Aneignung entgegensteht, ist möglicherweise der Anerkennung. Also und das wäre nochmal eine andere Form von Strategie, die man vielleicht.
Wobei ich vielleicht auch ganz salopp formulieren würde, keine Anerkennung ohne Aneignung. Also die Frage ist ja, ob Anerkennungsprozesse denkbar sind ohne Aneignung.
Ja. Yeah.
Also weil Anerkennung ja einen Rahmen voraussetzt, innerhalb dessen etwas anerkennbar wird. Also muss man sich auf den beziehen. Und wie bezieht man sich auf den? Qua Aneignung.
Ja, indem man sich da mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Es ist nur die Frage, welches künstlerische Beispiel kann man da zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Eva Hesse. Also man könnte zum Beispiel sagen, Eva Hesse sah sich mit einem Anerkennungsrahmen konfrontiert, nennen wir diesen Rahmen jetzt die Minimal Art, der bestimmte auch formale Voraussetzungen notwendig erscheinen ließ, wie zum Beispiel ein serielles Vokabular, bestimmte Materialitäten, eine bestimmte Denkweise, damit einhergehend aber auch die Idee der Arbeit im Studio, die eine ganz bestimmte Form angenommen hat und so weiter. Also mit diesem Anerkennungsrahmen sah sie sich konfrontiert. Wenn sie in dieser speziellen Formation eine Rolle spielen wollte, musste sie sich in welcher Form auch immer und ohne, dass sie das je intendiert hätte, musste sich ihre Arbeit darauf beziehen. Und hat sie ja auch. Also ihre Arbeit weist ja eine starke Auseinandersetzung mit der Minimal Art aus. Und zugleich geht sie aber darüber hinaus, setzt ganz eigene Paradigmen und so weiter. Also ich glaube, das ist so ein Beispiel, wobei ich eben auch, vielleicht ist das im Buch manchmal missverständlich, niemals sagen würde, dass Künstlerinnen dass die Künstlerinnen, von denen da die Rede ist, strategisch operieren und sich vornehmen, in diesen Anerkennungsrahmen möchte ich hineinpassen und jetzt eigne ich mir dieses und jenes an. Also das würde funktionieren. Das ist sozusagen
ja schon ihren Stil.
Ja, genau. Ob man das Stil nennt oder ob man das Klangfarbe nennt oder wie auch immer man das nennt. Aber natürlich haben sie jetzt nicht nur das, sondern auch wirklich eigene künstlerische Setzungen, eine ganz eigenwillige ästhetische Sprache entwickelt und die sich dann auch mit diesem Anerkennungsrahmen gar nicht mehr fassen lässt.
Yeah.
Und also das ist vielleicht das Problematische an dem Anerkennungsbegriff, dass er das handelnde oder strategische Subjekt irgendwie zu implizieren scheint. Wobei es mir eher darum geht, bei den Arbeiten selber anzusetzen und von diesen Arbeiten ausgehend dann auf diesen Anerkennungsrahmen eben zu schließen. Ich nenne das eher der Wertehorizont des Kunstbetriebs oder wie Pierre Bourdieu das sagen würde, der Raum des Möglichen. Und dieser Raum des Möglichen ist zwar nicht determiniert, wie Bourdieu das suggeriert, sondern offen, aber dennoch legt er sozusagen das Denkmachbare und Mögliche fest oder steckt es zumindest ab. Mhm. Und mit diesem Raum ist zu rechnen. Und Künstlerinnen rechnen natürlich wie Künstler, wie jeder mit diesem Raum und gehen dann aber auch auf bestimmte Weise mit ihm um.
Welche Art von Raum ist das?
Das ist ein Raum, der sich, denke ich, durch Vereinbarungen auszeichnet, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt werden. Das kann auf der Ebene zum Beispiel des Materials sein. Erstaunlich ist es zum Beispiel festzustellen, gerade für die Post-Minimal-Art, wie selbstverständlich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf das Material Latex zurückgegriffen haben, mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit. Man fragt sich, warum. Das gehört sozusagen zu diesem Raum des Möglichen. Zugleich, bestimmte Dinge sind aber auch unmöglich oder werden als unmöglich erachtet. Also zum Beispiel zu der Zeit, in der Eva Hesse angefangen hat, ihre ersten Objekte zu machen, war ganz klar, dass dem sozusagen Vokabular, gestischen Vokabular des abstrakten Expressionismus, dass dem sozusagen ein Verbot unterlag. Also wenn man progressiv oder als progressiv anerkannt sein wollte, war es wirklich undenkbar, sich jetzt auf dieses Vokabular zu berufen, obwohl natürlich Spuren dieses Vokabulars dennoch auch bei Eva Hesse auch zu finden sind. Also ich glaube, das sind Vereinbarungen, manchmal sogar schriftliche Übereinkünfte. Also man findet ja zahlreiche Künstlertexte, die genau von dem Machbaren sprechen, wie zum Beispiel Texte von Robert Morris, die der zu der Zeit geschrieben hat über Antiformen oder wo man sozusagen rekonstruieren kann, was wurde als angemessen erachtet, was wollte man auf keinen Fall, aus welchen Gründen und mit welchem Raum des Möglichen sahen sich die bildenden Künstler dieser Formation zu diesem Zeitpunkt konfrontiert. Mhm. Wobei es natürlich die Möglichkeit gibt, den zu ignorieren, ihm den Rücken zuzukehren oder ihm eine ganz andere Richtung zu verleihen. Also man ist diesem Raum nicht unwiderruflich ausgesetzt, ausgeliefert. Aber gleichwohl denke ich, dass es ihn gibt, dass es Möglichkeiten gibt, ihn zu rekonstruieren. Natürlich nicht erschöpfend. Also kein Kontext lässt sich sozusagen erschöpfend rekonstruieren. Es wird da immer sehr viel offen bleiben und man wird auch sozusagen durch diese annähernde Rekonstruktion lässt sich die Arbeit auch nicht voll und ganz verstanden haben, aber man wird zumindest eine Atmosphäre erfassen, die finde ich eine Atmosphäre, die also für mich, wenn ich sozusagen eine künstlerische Arbeit angemessen verstehen möchte, dann reicht es für mich nicht, mich nur auf einer immanenten Ebene mit ihr zu befassen. Ich muss sozusagen diesen Raum des Möglichen zumindest annähernd nachvollzogen haben, um den Einsatz zu verstehen, den konkreten Einsatz, um den es bei dieser künstlerischen Arbeit geht.
Okay, das heißt, mit welchem Raum des Möglichen haben wir es denn jetzt gerade, oder mit welcher Eigengesetzlichkeit dann auch möglicherweise, oder auch mit welchem Stil haben wir es denn dann jetzt gerade zu tun? Mit was setzen sich aktuell?
Ja, das Problem ist, dass man das halt nicht so allgemein sagen kann, noch viel weniger, als man es meinetwegen für das New York der späten 60er Jahre sagen konnte, wo man zumindest einen Raum und eine Zeit hat, die das begrenzt. Mittlerweile ist das Feld so ausdifferenziert, dass man von sozusagen hegemonialen Strömungen in dem Sinne kaum reden kann. Ja. Oder wenn, dann müsste man sehr, sehr spezifisch werden und das würde dann irgendwie für drei Straßen in Berlin gelten, was ich jetzt sage, oder für ein bestimmtes Segment der New Yorker Kunstszene, weil es unterschiedliche Parallelwelten mittlerweile gibt, in denen ganz andere Konsensformeln ausgehandelt werden. Yeah. Also die Konsensformel in einem Subsystem der britischen Kunstszene, wo man sich vielleicht auf bestimmte Dinge geeinigt hat, versteht jemand in Köln schon gar nicht mehr. Oder? Also andererseits gibt es natürlich auch wieder viele künstlerische Angebote, die diese lokalen Vereinbarungen überschreiten. Aber ich könnte das wirklich nur formulieren für einen konkreten Zeitpunkt, einen konkreten Ort, extrem situativ, und müsste dazu auch mal sagen, dass es meine Einschätzung ist, dass es nicht per se so ist und dass ich das auch jederzeit wieder ändern könnte. Und ich meine, es gibt eine Strömung, also die ich jetzt sozusagen für, wenn ich mich jetzt verorte, als jemand, der in Berlin eine Kunstzeitschrift herausgibt und so verfolgt, was passiert, dann würde ich im Moment sagen, okay, was ich derzeit beobachte, ist ein Überdruss an dem, was man vielleicht mit Institutionskritik oder konzeptuellen, auch an Politizität interessierten Ansätzen umschreiben könnte. Mhm. Und dieser Überdruss bricht sich jetzt sozusagen Bahn und nimmt Anlässe wie die Berlin-Biennale, die ja in der Tat kritisierenswert ist, benutzt diese Ansätze, um sich da zu entladen und mehr oder weniger die Botschaft auszusenden, dass es doch jetzt mal endgültig vorbei sein müsse mit diesem in Anführungsstrichen verkopften, anstrengenden Diskursquatsch. Dem entgegengesetzt wird dann sozusagen eine Sehnsucht nach Schönheit, Sinnlichkeit und Kontemplation, wie neulich in dem Interview mit Roger Bürgel, dem nächsten Dokumentarleiter, im Spiegel nachzulesen. Also das ist so ein bisschen die Stimmung, die ich im Moment ausmache, wo dann auch so Sätze fallen wie: die Konzeptkunst ist tot, als ob irgendeine künstlerische Bewegung je tot sein könne, nichts ist zu Ende. Und diese finalistischen Diskurse sind auch im Moment sehr dominant. Auch in der Zeit gab es neulich einen Artikel, der in diese Richtung ging, also dass mit aller Wucht versucht wird, zu behaupten, bestimmte Dinge gehen jetzt nicht mehr und sind jetzt vorbei. Yeah. Und da würde ich jetzt sozusagen als Herausgeber einer Kunstzeitschrift, aber auch sonst natürlich gegensteuern und irgendwie sagen, es gibt solche und solche Institutionskritik, es ist eine ganz wichtige Errungenschaft, die damit verbunden ist, und es gibt ganz viel Verteidigenswertes, man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, obwohl vielleicht die ein oder andere Ausstellung jetzt nicht so geglückt war, würde ich jetzt daran festhalten und diesem Überdruss an allem, was Probleme macht, mit Wucht wiederum entgegenwirken. Ja. Und wenn man sozusagen, also das wäre so ein kleiner Raum des Denkens, den man im Moment irgendwo festmachen könnte. Also vielleicht zwischen der Auguststraße in Berlin und bestimmten Zeitungsredaktionen oder so.
Ja, wenn man sich dann den internationalen Kunstmarkt anschaut, was man ja auch als Herausgeberin einer Kunstzeitschrift über mit langjähriger Erfahrung sowieso auch macht, dann stellt man da doch bestimmt ganz andere Tendenzen fest.
Das ist ja das, was ich mit Parallelwelten meine. Das ist ja das Interessante. Ja. Es gibt es gibt die Welt der Biennalen, es gibt die Welt.
Genau, also die international erfolgreichen Künstler, egal welcher Gruppe sie zugehören, treffen sich doch dann indirekt wieder, entweder auf der Documenta oder auf den Biennalen.
Naja, aber das sind ja schon extreme Parallelwelten. Also die Künstler, die auf einer Biennale gezeigt werden, sind in der Regel auf dem Kunstmarkt gar nicht präsent. Und umgekehrt werden die auf dem Kunstmarkt erfolgreichen Künstler auf den Biennalen nicht anzutreffen sein. Ja. Das sind unterschiedliche Regel- und Anerkennungssysteme, die sich manchmal überlappen, aber meistens eben nicht. Und das ist das Interessante, dass man auf dem Kunstmarkt kann man natürlich verschiedene Trends beobachten, wie eben eine Art Revival figurativer Malerei und von einem ganz traditionell reaktionären Malereibegriff, der in einem bestimmten Segment des Kunstmarkts wiederum im Moment forciert wird.
Was man dann ja auch im Kunstverein sieht.
Genau. Ja. Parallel dazu aber wird man wieder identitätspolitische Ansätze sehen, die die Biennalen dominieren und die Identitätspolitik auch in einer Weise fortsetzen, die vielleicht unterkomplex ist. Also das alles passiert. Und deswegen ist es eben nicht mehr möglich, von Hegemonien zu sprechen, und es ist auch nicht mehr möglich, in Polaritäten zu denken. Es ist viel, viel komplizierter. Man muss sich, wenn die einzelnen Segmente, die in sich auch ständig in Bewegung sind und neue Koalitionen eingehen, genauer vornehmen. Ja. Also man hat ja nicht mehr sozusagen so ein Paradigma, wie die Minimal Art es war, an dem sich dann alle irgendwie die Zähne ausbeißen. Ja. Das gibt es ja heute nicht.
Ja. Das heißt, mit langjähriger Erfahrung, was bedeutet es dann, also wenn es da um neue Einschätzungen geht? Kann man dann auch, geht es dann, also dieser Pluralisierung, die sozusagen und dem Achten auf Komplexitäten und so weiter, ist es dann schon möglich, davon auszugehen oder einzuschätzen, welche Stile sich möglicherweise, ob sich Stile überhaupt noch entwickeln?
Also den Stilbegriff finde ich ohnehin problematisch, weil ich glaube, dass es sowas nicht gibt. Also
außer man
in sich irgendwie. Also der Stilbegriff impliziert
in Gruppen. Also von sowas könnte man ausgehen, von sozialen Stilen, dass sich etwas als eine bestimmte Sprachform zum Beispiel etabliert innerhalb einer Gruppe.
Ja, das gibt es. Es gibt natürlich auch einen Habitus, der sich etabliert, und auch da.
Aber ist der Begriff in Bezug auf künstlerische Formen?
Ja, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil der eine Homogenität impliziert, die glaube ich nicht vorliegt. Ich würde vielleicht eher sei es einer formal ästhetischen Sprache oder von einer ästhetischen Signatur sprechen. Oder ich würde mir die Sachen genauer angucken. Aber ich denke, natürlich gibt es in bestimmten Segmenten, da müsste man erstmal genau beschreiben, wie die sich zusammensetzen. Die setzen sich dann aus einer Reihe von Galerien zusammen, die international kooperieren, aus einer Reihe von Künstlern. Gibt es natürlich sozusagen einen Look, der typisch für bestimmte Galerien ist, der aber auch immer wieder durchbrochen wird. Es gibt Looks, die sich herausbilden, oder es gibt Ausstellungskonventionen, die man durchaus beschreiben könnte. Hängekonventionen, die sich in bestimmten Segmenten durchsetzen und reproduziert werden. Aber es gibt auch Arbeiten, die mehr miteinander zu tun haben als andere oder sich aufeinander beziehen. Und es gibt auch immer noch Künstler, die im wechselseitigen Aufeinander reagieren, dann doch eine Sprache entwickeln, die auch sogar so einen kollektiven Charakter hat, jedenfalls für eine Zeit lang. Also wenn man an die Kooperation zwischen Cosima von Bonin und Kai Althoff denkt zum Beispiel, sowas gibt es natürlich. Mhm. Aber man muss immer sehr genau sein. Also ich würde mir mittlerweile ich würde mich mittlerweile zwingen, jedes Mal das anhand von konkreten Beispielen dingfest zu machen, Und zugleich auch immer zu sagen, von wann ich rede und von wo. Ja. Anders geht es nicht. Also man, es ist sehr, 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 sehr schwierig.
Postmoderne Erbe.
Ja, postmoderne Erbe, ja und nein, weil das postmoderne Erbe hat ja oft sozusagen Lokalisierungen und Verräumlichungen und sich auf eine Situation beziehen, gar nicht so viel Wert gelegt, da war ja alles frei flottierend. Das würde ich auch nicht sagen, es ist eben nicht frei flottierend. Man muss genau sagen, wovon man spricht und sich genau auch klar machen, dass man über eine, dass das um eine Situation geht, auf die dann reagiert wird und im nächsten Monat kann es schon wieder absolut notwendig sein, sich genau von dieser Form, auf die sich scheinbar geeinigt wurde, zu distanzieren.
Ja, das ist doch eher etwas, das man in so politischen Kooperationen findet. Also das würde ich tatsächlich als etwas zeichnen, dass sozusagen deliberative Auseinandersetzungen sind, die man zum Beispiel hat, wenn man in einer Partei ist. Also möglicherweise.
Das ist... Ach, vielleicht ist die Parteianalogie gar nicht so schlecht, weil wenn ich so an den Kunstmarkt denke und darum, es ist gar keine schlechte Analogie. Man ist im Grunde genommen, wenn man im Kunstbetrieb...
Zu welcher Partei gehört man hier?
Ja, einerseits ist es sozusagen die ganz große Partei Kunstbetrieb, den es natürlich so nicht gibt, weil es verschiedene Kunstbetriebe gibt, aber vielleicht könnte, wenn man jetzt eine Lokalisierung vornimmt und sagt, meinetwegen der Basler Kunstmarkt, und dann noch feststellt, dass sich im Grunde genommen das gleiche Personal mit leichten Veränderungen natürlich, und es kommen auch immer wieder neue hinzu, aber im Grunde genommen im Wesentlichen ist es das gleiche Personal, das sich über 40 Jahre hinweg, weil so lange dauert es gemeinhin, bis Künstler wirklich durchgesetzt sind, institutionell und auf dem Markt, über 40 Jahre lang immer wieder, jedes Jahr an diesem Ort trifft, dann kommt es einem gelegentlich so vor, als ob die Leute sozusagen einen Parteiausweis dabei hätten und jedes Jahr ihre großes Meeting da haben. Vielleicht eine andere Analogie, die immer wieder gerne fällt, ist die der Familie. Ich glaube, das Problem der Familienmetapher ist nur, dass man vielleicht auch sagen müsste, dass man es eben mittlerweile schon auf der Ebene der Organisation einerseits und auch der Finanzen oder der Finanztransaktion hat man es eben doch eher mit einer Industrie zu tun. Man hat es mit einer Industrie zu tun, in der ungeheure Transaktionen gemacht werden von ungeheurem Ausmaß. Von daher ist der Familienbegriff immer so ein bisschen verniedlichend. Es ist, glaube ich, eher so eine Corporate Family, also eine korporative Familie.
Oder? Ja, klar. Also man sieht ja auch, dass Familien über sehr lange Zeit im Kunstbetrieb tätig sind.
Ja. Ja, ja.
Und das wahrscheinlich auch über Generationen. Mhm. Also das ist ja auch ein Phänomen, das man nicht nur im Kunstbetrieb hat, sondern tatsächlich in jeglicher Form der Ökonomie, wenn sie auch irgendwie funktionieren soll über längere Generationen.
Ja, wobei es da auch viele Adoptionen gibt und diese Familien sind auch sehr aufnahmebereit, genau, und ja, die Nicht-Familienmitglieder werden aber doch in den Schoß der Familie aufgenommen und es gibt auch einen hohen Grad an sozialer Mobilität, wie vielleicht in anderen Bereichen, höchstens vielleicht in der Unterhaltungsindustrie, also diese Form von oder vielleicht auch in Hollywood, diese Form von sozialer Mobilität, also dass es wirklich möglich ist, in kürzester Zeit ganz woanders zu landen. Wie kam jetzt darauf? Ich weiß gar nicht.
Durch Familie.
Genau, Familie.
Ja. Also was mich jetzt dann im Verhältnis nochmal interessiert, also man kann davon ausgehen, wenn es um Anerkennungsprozesse geht, also welche Begriffe finden wir zum Beispiel dafür, um Natur in dem, was Natur darstellt, zum Beispiel zu artikulieren oder zu vergleichen. Das hätte damit zu tun, wie wir wie wir Natur verstehen, dann auch in der Lage sind, uns selbst zu verstehen, oder auch in dem, wie wir uns selbst verstehen, ist es dann möglich, auch andere zu verstehen. Also, oder zu erkennen, wenn der eine das und das isst, dann weiß ich, dass ich das auch essen kann. Also so in dem Maße. Da wäre.
Aber ich habe das jetzt nicht verstanden, den Zusammenhang zwischen Natur und Anerkennungsprozessen.
Ja, das, also mir kommt das oft so vor, dass möglicherweise künstlerische Strategien, in dem wie Repräsentationen gefunden werden, von etwas sehr viel damit zu tun haben, dass man Analogien schafft, also ähnlich wie man in den Arbeiten sehen kann, dass etwas zur Anerkennung verholfen wird, was wir für das wir keine Sprache haben, zum Beispiel, wie für den Ausdruck von Prozessen in der Natur. Also je nachdem, wie wir ein Gen beschreiben, beschreiben wir dann auch daraus resultierendes Aussehen, Wachstum, Verhalten und so weiter. Also die Anweise, wie wir etwas beschreiben können, also Signifikate und so weiter, die vorkommen, die als Natur zugewiesen werden, ist Natur immer etwas, das wir nicht wirklich erkennen können. Es ist nur eine Annäherung, die stattfindet, in dem, wie wir Natur verstehen, versuchen zu verstehen. Und ähnlich wie man das in den Naturwissenschaften oder in der Philosophie leistet, könnten das ähnliche Prozesse vielleicht bei auch sein, die wo Künstlerinnen möglicherweise näher daran sind, ähnlich über die Kunst sozusagen sich selbst Anerkennung zu verschaffen, indem wie man der Natur sozusagen eine Form der Anerkennung verschafft. Also das als Analogie.
Also ich würde irgendwie jetzt überhaupt nicht in die Richtung gehen. Ja, ich würde überhaupt nicht in die Richtung, oder ich würde mich jetzt sehr scheuen.
Politische Prozesse.
Ja, ich würde erstmal sehr mich scheuen, Künstlerinnen überhaupt. Ihnen eine bestimmte Aufgabe zuzuweisen, und zweitens würde ich mich auch scheuen zu sagen, dass es da einen Zugriff auf Natur oder einen Zugriff gibt, der an den Zugriff auf Natur erinnert und vielleicht bei Künstlerinnen irgendwie, weil Künstlerinnen, das war vielleicht die Implikation, näher dran sind oder so.
Nee, nicht näher dran, sondern über ein Anerkennungsverhältnis, also eine Form von Analogie suchen. Also
aber eine Anerkennung wozu und von wem? Zwischen wem und was?
Naja, also in dem, wie wir Tiere beschreiben. Also wäre schon eine... beschreiben wir Tiere als rational denkende Wesen, als Wesen, die auch einer Sprache fähig sind, oder beschreiben wir sie als, oder haben wir den Blick auf Tier im Sinne von Objekte von etwas, oder wie, da fängt das Objekt-Subjekt-Verhältnis ja schon an, also in dem, ob wir Natur tatsächlich als ein Objekt oder als ein Subjekt verstehen, ähnlich wie man Tiere als Subjekt oder Objekt verstehen könnte. Genauso wie, da wäre die Geschlechterdifferenz vielleicht tatsächlich eine Frage, wie Frauen sich sozusagen durch die Frauenbewegung, Emanzipationsbewegung sozusagen zu Subjekten haben wirklich gestalten müssen. Ist das natürlich dann eine Ebene, die vielleicht Künstlerinnen bearbeiten? In dem
ja, aber das glaube ich, das haben wirklich Künstler, wenn man an Duchamp denkt und Rose de la Vie, also die Identitätsfrage, haben Künstler ja in gleichem, männliche Künstler in gleicher Weise gestellt. Und natürlich hat es in den 60er, 70er Jahren sehr viele Arbeiten von Künstlerinnen gegeben, in denen Identität und auch Körper eine Rolle spielte, wo die Künstlerinnen eben ihren Körper zum Material erklärten und Performances gemacht haben und sozusagen die Reduktion auf Frau und Körper wörtlich genommen haben und in ihre Arbeit übersetzt. Und das war einerseits, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, auch eine Art Flucht nach vorne. Gleichzeitig reproduzierte sich dadurch aber nur dieses für Frauen ja ohnehin bestehende auf den Körper reduziert werden, was durch die Arbeiten sozusagen nochmal einmal mehr geschah. Andererseits kann man sagen, dass Künstlerinnen, die ihren Körper zum Material erklärten, sehr früh das biopolitische Paradigma sozusagen vorhergesehen oder antizipiert haben, dass da heißt, dein ganzer Körper muss ist ein Einsatz sozusagen. Es geht um die Arbeit am Körper, die hört nie auf, und der Körper ist sozusagen das, worauf Staat und Kapitalismus Zugriff haben, und deswegen optimiere ihn, arbeite daran. Und man könnte vielleicht sagen, dass die Künstlerin der 60er, 70er Jahre, die sich sehr stark ihren Körper sozusagen sehr stark in den Vordergrund gerückt haben, diesem biopolitischen Paradigma schon auf eine Weise entsprochen haben oder auch eine Möglichkeit aufgezeigt haben, darüber nachzudenken. Aber zugleich hat es immer auch männliche Künstler gegeben, die ihre Identität und die Schwierigkeit, auch so ein Subjekt zu sein oder zu einem Subjekt gemacht zu werden, thematisiert haben. Man denke an Picabias Selbstporträts, man denke, wie gesagt, an Duchamps Russ, C'est la vie und etliche andere Arbeiten auch, die in diese Richtung gehen. Deswegen glaube ich nicht, dass das sozusagen ich glaube nicht an sowas wie ein weibliches Terrain, und glaube, dass es zwar kein Zufall ist, dass in den 60er Jahren der Körper so im Vordergrund stand, weil es eben auch darum ging zu sagen, wir sind anders, aber in dieser Bejahung der Andersheit ist ja dann auch wirklich ein strategisches Problem zu Recht gesehen worden. Ja. Nur musste man das machen, um das strategische Problem überhaupt zu erkennen, dass die Bejahung von Andersheit eben auch bedeutet, dass man auf diese Andersheit festgeschrieben wird und dass das nicht unbedingt nur von Vorteil ist.
Ja.
Und deswegen habe ich einfach versucht, mich ganz aus der ganzen Geschlechterdifferenz, Andersheit-Perspektive sozusagen herauszuholen. Und die Differenz, wenn überhaupt, dann nur darin zu sehen, dass Frauen faktisch anders platziert werden im Kunstbereich und auf dem Kunstmarkt. Und dass daraus eben eine Situation resultiert, die vergleichbar erscheint. Aber ich habe jegliche biologistische Annahme ja von vornherein gemieden und wollte eigentlich, habe mich sozusagen dieses Paradox hineingegeben, dass ich einerseits ein Buch ausschließlich über Künstlerinnen schreibe, aber andererseits sage, Künstlerinnen sind nicht anders.
Ja.
Und das ist das Paradox dieses Buchs.
Ja. Ja, aber das ist ja dann sehr angemessen. Also nur als bessere Hälfte, warum dann bessere Hälfte?
Ja, das war so ein Witz.
Ja, eigentlich,
ja, das war so
in der,
das war so ein Witz. Also der Doppel, also einerseits die bessere Hälfte ist ja mittlerweile auch umgangssprachlich, nennen ja auch Frauen ihre Männer ihre bessere Hälfte. Also das bezieht sich ja mittlerweile gar nicht mehr nur auf die Frau, die gute Seele sozusagen, die zu Hause ist. Ja. Nein, ich hatte eigentlich gehofft, dass man diesen Titel eben auch buchstäblich lesen würde, also wirklich die bessere Hälfte, also besser im Sinne von besser, und nicht
von was, also
die bessere Hälfte sozusagen der Künstler, wenn man so will. Also andererseits ging es mir auch darum, eine Art von Fortsetzung, oder ich habe mich eigentlich bezogen, ohne dass das vielleicht in irgendeiner Weise vermittelt wird, auf das andere Geschlecht, Simone de Beauvoirs Buchtitel.
Ja, ja.
Ich fand es einfach schön,
genau,
nach das andere Geschlecht die bessere Hälfte zu sagen. Und,
weil sie hat ja das Paradigma sozusagen gesetzt.
Genau, von Andersheit. Und ich sage jetzt besser, was natürlich auch
sowieso besser
als Provokation gemeint ist, was natürlich auch ein Witz ist. Also besser im Sinne von die interessantere Kunst, was ich natürlich auch so nicht glaube. Aber es ging schon darum, ich habe ja auch ausschließlich bei Künstlerinnen angesetzt, die zu gewissen Teilen schon institutionalisiert sind. Es ging darum, diese Arbeiten stark zu machen. Es ging mir in erster Linie darum, und zweitens aber auch zu zeigen, dass man ohne einen Milieustudienansatz nicht auskommt, wenn man das angemessen verstehen will. Und das war auch wieder sozusagen das Paradox, mit dem ich zu tun hatte.
Ja, wobei diese Frage der Kunstszene bleibt dann doch, also New York als Thema dort, hat man sich in den 80er Jahren getroffen, um dort, und hat dort eigentlich seine ersten Kontakte untereinander geknüpft, und die Leute, die sich in den 80ern in New York getroffen haben, das war zum Beispiel auch Daniel Birnbaum, die sind sozusagen diejenigen, die heutzutage immer noch zusammenarbeiten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber da wäre die Frage, ist das dann tatsächlich eine Bedingung, also für die Entwicklung einer von den Kunstformen, beziehungsweise...
Nein, es ist natürlich keine absolute Bedingung. Ich würde jetzt nicht jedem jungen Künstler sagen, geh nach Berlin, New York oder London, sonst kannst du es vergessen. Aber wenn ich ein junger Künstler wäre, würde ich genau das machen.
Ja, weil die Frage ist ja, warum kommen die Leute tatsächlich zusammen? Also nicht nur, dass sich Gruppen bilden, Leute sich dann gegenseitig unterstützen oder sich produktiv finden und sich ergänzen in irgendeiner. Warum kommen sie zusammen an einen
Ort? Aufgrund einer Verheißung, die eben auch real ist. Also New York ist nun mal nach wie vor der Ort, natürlich neben jetzt mittlerweile vielen anderen auch, die Hegemonie, die New York mal hatte, besitzt New York eben auch nicht mehr. Aber es ist trotzdem ein Ort mit einer großen Dichte an Kunstinstitutionen, mit einer unglaublichen Menge an Galerieausstellungen, jungen Künstlern, Kritikern, Zeitschriften, Diskussionen. Wenn man Kunst machen will und sich dafür interessiert, macht es doch Sinn, sich an den Ort zu begeben, wo verhandelt wird, was jeweils unter Kunst verstanden wird.
Ja. Und deine besten Freundinnen sind jetzt auch eigentlich Künstlerinnen.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Und befinden sich in New York.
Welche werden?
Jutta Köter, die auch in dem Buch verhandelt wird, und Charlene von Heil.
Ja, genau. Und sie hat jetzt hier... Wo ist jetzt genau diese
Ausstellung? Gabel Christine.
Genau, ja. Okay, ja, das ist ja spannend. Ja, gut. Dann vielen Dank für das schöne Ende. Sehr kitschig. So, das war jetzt das Gespräch mit Isabel Graf, die Herausgeberin der Texte zur Kunst. Am Sonntag gibt es von 18 bis 20 Uhr ein Radiogespräch mit Juliane Rebentisch. Sie ist auch langjährige Autorin von Texte zur Kunst und sie wird über installative Kunst sprechen, über die Ästhetik der Installation. Installative Kunst kann als die dominante Kunstform der Gegenwart betrachtet werden, denn in ihr bündeln sich sozusagen Tendenzen zur Entgrenzung der Kunst und der Künste, die seit den 60er Jahren die moderne Idee ästhetischer Autonomie in Frage stellen. In der Kunstkritik hatte dies eine bis heute wirksame Frontstellung zur Folge. Auf der Seite der Vertreterinnen eines ästhetischen Modernismus wurde Installationskunst als nicht mehr autonome Kunst verworfen. Auf der Seite ihrer postmodernen Verteidigerinnen hingegen wurde statt der neuen Kunstform die Idee ästhetischer Autonomie verworfen. In dem Buch Ästhetik der Installation von Juliane Rebentisch geht es genau um diese diagnostische These, dass die Kunst der Installation nicht, wie oft angenommen, die Idee ästhetischer Autonomie als solche in Frage stellt, sondern allein ein objektivistisches Missverständnis derselben, wie es sich in der Idee der Betrachter- und Kontextunabhängigkeit von Kunst ausspricht.